Fotodepri, der etwas andere Podcast von und mit Holger Dankelmann.
Hallo, hier ist wieder Fotodepri, der etwas andere Podcast. Wer vielleicht an der Akustik merkt, bin ich nicht zu Hause. Und ja, heißt auch nicht in der Gegend bei mir zu Hause, sondern ich bin, ja, so grob gerechnet 700 Kilometer, 800 Kilometer.
750 sowas.
Ja, liegt doch. Musst du jetzt die Mitte rausmachen?
Ja, ich bin halt ein Besserwisser, Entschuldigung.
Ja, Asche über deine Haupt. Wie ihr merkt, bin ich nicht alleine. Mein guter Freund Dimo Tapken ist da und ich darf hier bei ihm eine knappe Woche wohnen. Wir genießen einfach die Zeit und dann haben wir uns überlegt, ob wir nicht, oder beziehungsweise ich habe mir überlegt, ob wir nicht eine Podcast-Folge aufnehmen. Und da Dimo auch das Equipment dazu hat, war eigentlich dann relativ schnell klar, dass wir das auch machen. Und dann ging es natürlich los, welches Thema. Aber darüber reden wir noch, wenn es soweit ist. Hallo Dimo.
Moin Holger, herzlich willkommen mal wieder in Ruhwaden an der Nordsee. Wir sitzen hier voll verkabelt und hochtechnisch im Garten und hören die Vögel singen und ja, wollen uns ein bisschen über interessante Dinge unterhalten. Und das, Holger hat tatsächlich sowas wie ein Drehbuch geschrieben. Ich bin angemessen beeindruckt. Und wir werden also jetzt einfach mal ein bisschen quatschen und uns gut gehen lassen.
Also Drehbuch ist es nicht. Also ich habe jetzt ja keinen Text da liegen, den ich jetzt nur ablese, die ich vielleicht in Teilen lesen werde, weil es einfach zu viele Fakten, Zahlen sind, die ich da so aus dem Stegreif rausgreifen könnte. Und ja.
Zahlen, Daten, Fakten.
Richtig. Und ich denke mir irgendwie, ja, lass uns doch mal einfach über das Thema Spiegelreflex sinnieren. Also gerade eben auch im Jahre 2026. Wo sehen wir da die Spiegelreflexkameras, die es noch gibt? Und wann haben die einzelnen Hersteller und Firmen aufgehört, diese zu produzieren? Und wie gesagt, es gibt noch eine Firma, die produziert, die aber auch dann wiederum komplett ausschließlich Spiegelreflexkameras produziert, aber da kommen wir auch wiederum später noch dazu. Also ich will mal ganz einfach anfangen. Canon hat seine letzte professionelle DSLR Anfang 2020 auf den Markt geschmissen. Das war die EOS 1DX Mark III.
Was übrigens ein absolut brachiales Gerät ist, ne? Ja, muss man schon sagen.
Ja, es ist aber auch definitiv nicht für den Consumer-Markt gedacht. Nein. Nicht mal ansatzweise, sondern das ist wirklich für die Vollprofis gedacht, die halt eine schnelle Serienbildgeschwindigkeit haben müssen. Sowas zum Beispiel, dass sie also gerade so Sportfotografie und so, dafür war die einfach ein super Gerät. Und oder ist auch noch heute auch noch.
Und interessanterweise habe ich mich tatsächlich mal mit einem Fotohändler unterhalten, der hatte irgendwelche Statistiken. Gerade die 1DX ist zu weit über zwei Drittel der Verkäufe an Privatleute gegangen. Das heißt also, die Profis, klar. Ja. Und wer Sportfotografie macht, was weiß ich, Formel 1 oder irgend so ein Kram, der wird so ein Ding haben wollen. Aber der weitaus größte Anteil an 1DX ist an Hobbyfotografen gegangen, was? Die einfach die Kohle überhaben.
Oder und musst du aber auch
ich kaufe mir halt das Beste, was es gerade für Geld zu kaufen gibt.
Und das ist nicht gerade wenig. Also das war zu der Zeit, ich gab es jetzt nicht aufgeschrieben.
Der Body lag bei 6.000 Euro.
So ja, ja, irgendwas so im Dreh rum. Also wir reden dann wirklich von einer High-End-Kamera.
Ja.
Ne? Und das heißt, die ist jetzt gerade mal, die ist 2020 auf den Markt gekommen, also gerade mal 6 Jahre alt. Die ist also heute genauso gut, wie sie noch vor 6 Jahren war.
Ja.
Und also ist schon krass.
Und ausgelegt, glaube ich, auf 500.000 Auslösungen.
Ne? Da kannst du schon mitarbeiten.
Ja, das ist ein Profigerät.
Ja, so. Ja, absolut. Dann kam aber mehr oder weniger kurz vorher, im Jahre 2019, die letzte Consumer-Kamera von Canon raus. Das war die EOS 90D.
90D,
okay. Die 90D. Ne? Und ja, aber kurz danach, also als die, es war eigentlich schon in der Zeit, wo die High-End-Kamera auf den Markt kam, dass sie eigentlich schon gesagt haben, das ist die letzte.
Ja.
Wird die letzte sein, die wir produzieren. Das heißt, 2020 hat Canon offiziell aufgehört, Spiegelreflexkameras nicht nur zu produzieren, sich überhaupt Gedanken darüber weiterzumachen. Und bei mir war es ja auch so, ich habe die erste, in Anführungsstriche, richtige Kamera, die ich je benutzt habe, war eine Canon 650D. Also wirklich eine Einsteigerkamera, von mir aus gehobene Einsteigerkamera.
Ja, das war sie wirklich.
Und damit bin ich dann so circa anderthalb Jahre rumgerannt. Und ganz am Anfang natürlich nur mit dem Kit-Objektiv, 18-55mm. Und ja, dann hat man halt hier doch das eine oder andere Objektiv auch doch dazugeholt, was einfach auch normal ist. Und dann wurde mir aber irgendwann der Rucksack zu schwer.
Ja.
Weil man nimmt ja dann auch alles Zeug mit, weil es könnte ja sein, dass ich plötzlich das Objektiv XY brauche, was ich jetzt nicht an der Kamera im Prinzip drauf habe.
Könnte dir in 400 Metern Entfernung ein Frosch über den Weg hopsen und den möchtest du dann gerne fotografieren. Wir haben gerade leider den Kompressor, der angesprungen ist.
Ja.
Der hört auch gleich wieder auf.
Ja, dann soll er gleich aufhören.
Wir verkaufen das als Atmo.
Ja, aber absolut. Also absolut, das ist. Und ihr müsst dafür nicht extra zahlen, kannst Leute.
Sehen, ja.
Also schon krass. Ja. Nee, aber wie gesagt, die 650D hat mich anderthalb, knapp zwei Jahre lang begleitet und dann bin ich halt das erste Mal zu Olympus geweckt.
Mhm. Oh. Ja, guck mal, und ich habe halt 2003 mit einer 300D angefangen und die habe ich bis 2014 mit mir rumgeschleppt.
Was
und
habe lange
viele,
Zeit
ist. Viele Fotos gemacht und dann ist sie mir wirklich auch verreckt. Also die ist an Verschlussdefekt gestorben.
Ja.
Dann denkst du natürlich bei so einer Kamera auch nicht mal ernsthaft dran, die reparieren zu lassen.
Ne? Nein, weil das ist
12 Jahre alt,
Einsteigerkamera.
Ja.
Er hat auch gehört.
Gut.
Genau. Da machst du keinen Gedanken darüber, nicht mal ansatzweise.
Dann ist die halt hinüber gewesen dann ging's weiter.
Ja, und dann, sage ich jetzt mal so, muss man ja auch so sehen, du hast ja mit der Fotografie ja trotzdem weitergemacht.
Ja.
Was ist eigentlich so dazwischen gekommen oder bist du da schon
komplett? Gar nichts. Also von der 300D.
So bin gleich
ich dann wirklich direkt auf die 7D, auf die erste Version. Und die habe ich mir 2013 gekauft.
Aha.
Ich meine 13 oder, nee, 14. Da war dann die 300D halt kaputt. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich jetzt gleich die 7D. Ja, und die habe ich bis heute.
Ja.
Und sie tut.
Und du hast nie den Gedanken verschwendet zu sagen, ich hole mir doch jetzt mal, weil es einfach dran ist oder weil die meisten es sagen, dass es dran ist, ich hole mir jetzt eine spiegellose Kamera.
Also was die meisten sagen, hat mich tatsächlich noch nie interessiert. Und ja, ich habe in München beim Fotosauter und beim Kalumet und bei anderen Fotohändlern gestanden und ich habe die EOS R, das die erste Version und die RP in der Hand gehabt und wollte sie haben. Überhaupt keine Frage.
Mhm.
Jetzt bin ich aber an der Stelle vielleicht zum einen sehr geizig und zum anderen irgendwo auch einfach Pragmatiker.
Mhm.
Die 7D tut und die macht exorbitant gute Fotos und solange die noch funktioniert und solange die mir nicht wirklich die Hufe hochreißt.
So wie die 400.
So wie die 300D. Als die kaputt war, musste was Neues her. Ja, so. Ja. Und dann habe ich halt geguckt, was gibt's. Und da war die 7D so das Mittel zum Zweck. Mit dem, was ich heute weiß, hätte ich mir auch nicht die 7D gekauft, sondern ich wäre wirklich zu Vollformat gegangen, wenn ich das vorher schon gewusst hätte. Aber gut, man lernt halt auch dazu.
Ja, klar.
Und ja, natürlich haben die haben die Spiegellosen von Canon unfassbare Fähigkeiten und Funktionen, wo man wirklich Spaß dran haben könnte. Aber für mich ist es Hobby.
Und ja, du verdienst ja kein Geld damit oder wie unser eins auch nicht.
Ich verdiene kein Geld
damit. Sondern es ist Hobby, es soll Spaß machen.
Genau, ich laufe in der Gegend rum und mache Fotos. Ja. Und das kann die 7D. Natürlich gibt's tolle Geschichten, was die Spiegellosen besser können. Da geht's mit Fokus-Peaking los, ja. Da geht's mit den wildesten Augenerkennungen los und was weiß ich nicht noch alles, ja. Was alles meine nicht kann.
Ja, aber da kommt ja auch der Punkt, du hast es aber auch noch nie vermisst, weil du ja nicht diese Art von Fotos machst, wo ich zum Beispiel eine Augenerkennung brauche, wenn ich jetzt Model-Shooting mache oder viel Tieraufnahmen mache, wo ich sage, ja, Kamera muss erkennen, dass das Ding ein Vogel ist oder ein Hund oder ein Kranich.
Wenn ich jetzt professioneller Hundefotograf wäre, dann kannst du sicher sein, ich hätte mittlerweile eine R6 oder irgendwas in der Richtung, weil die mir einfach dann die Arbeit erleichtern würden. Aber da haben wir schon die richtige Formulierung. Das wäre dann Arbeit. Und für mich ist es Freizeit.
Ja, ist ja wie bei mir
bei
auch.
Bei dir auch, ganz genau.
Ja, absolut. Ja. Und man muss ja auch sehen, die ganzen anderen Hersteller haben ja auch relativ so um 2020 rum aufgehört. Das ist ja nicht nur Canon. Ja. Nikon hat da aufgehört 2020. Sagen wir mal so, es gab welche, die haben früher aufgehört. Zum Beispiel Sony hat aufgehört 2016 schon.
Dass Sony Spiegelreflexen gebaut hat, wusste ich zum Beispiel noch nicht.
Ja, doch. Die haben da schon einige teilweise wirklich sehr interessante und sehr gute Spiegelreflexkameras. Okay. Da gerade die, ich glaube, SLT-Serie ist das. Die hat so einen halbdurchlässigen Spiegel. Ob ich das richtig noch so in der Richtung habe. Das heißt, du konntest schon sehen, wenn du eine Veränderung mit ISO, Blende oder so machst, konntest du das schon sehen.
Okay.
Also das war da, die waren schon ihrer Zeit sehr, sehr weit voraus, das muss man ganz ehrlich sagen. Also und die haben wirklich sehr früh den Wechsel vollzogen zu spiegellos. Die ganzen Alpha-Serien kamen dann im Laufe der Jahre. Und ich habe zum Beispiel ja eine probiert, beziehungsweise getestet ist ein bisschen hochtrabend, aber ich sage mal so, meine Erfahrungswerte darüber mal berichtet, und zwar ist das eine Sony Nex 7. Eine Kamera, die, wenn ich richtig weiß, 2014 auf den Markt kam. Könnte auch sogar 2012 gewesen sein. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und die hatte damals schon einen APS-C-Sensor mit 24 Megapixel. Was zu der Zeit schon High-End war. Heute haben sie standardmäßig diese Zahl. Und das heißt, sie sind auch nicht unbedingt exorbitant jetzt in die Höhe gesprungen. Klar, kann ich Kameras mit 32 Megapixeln kriegen, 50, 65 und so weiter. Aber darüber reden wir ja jetzt im Moment nicht so. Interessant war auch, dass es sogar ein Hersteller gibt, der noch früher aufgehört hat, Spiegelreflexkameras herzustellen. Das war Olympus. Jetzt kommst du wieder ins Tragen. Hat Olympus überhaupt welche gemacht?
Nee, das weiß ich. Aha. Aber aus der analogen Zeit, weil mein Vater tatsächlich eine analoge Olympus-Spiegelreflex hatte. Wir hatten eine Olympus und eine Yashica, aber beide eben analog.
Ja, und Olympus hat die letzte Spielreflexkamera, das war die Olympus E-5, also E5, die wurde im September 2010 vorgestellt. Auf der
Auch als digitale?
Als digitale Spielreflex, keine analoge.
Da waren die aber früh dran, ne?
Ja.
Nee, warte mal, 2010, nein, waren sie nicht früh dran.
Doch, also um komplett den Wechsel zu machen und aufzuhören?
Ja, da ja.
Da sind sie definitiv, soweit ich weiß, ja fast die frühesten, die gewechselt haben. Aber es gibt auch selbst da noch einen, der noch früher aufgehört hat, Spiegelreflexkameras zu bauen. Das ist Fuji. Fuji hat ja durchaus einige wirklich sehr gute Spiegelreflexkameras auf den Markt gebracht und haben dann schlussendlich im Jahre 2007 mit der Fuji Fine Pix ES Pro aufgehört. Also das war die letzte offizielle Spiegelreflexkamera von denen. Und
Feinpix klingt ja auch hübsch, ne?
Ja, Feinpix klingt doch, ja, hat schon was, hat ne? Das, ja, wenn schön. Du manche Sachen, wie gerade Olympus zum Beispiel, die haben halt so elendige Namen wie Olympus, OMD, EM1, Mark III, ja. Das ist
es
einfach.
Es zieht sich durch deinen gesamten Podcast, dass du dich bei den Typenbezeichnungen regelmäßig verhedderst.
Ja, das ist einfach so. Obwohl ich selber ja Olympus ja auch zu Hause habe und mit fotografiere, genau. Aber diese Namenskürzel, kann man noch nicht mal Kürzel sagen. Das ist kein Kürzel. Ja. Das Ding ist einfach viel, 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 viel zu lang. Ja, und da muss man einfach auch so sagen, ich bin trotzdem bei Olympus. Mich interessiert der Name nicht. Das ist für mich zweitrangig, viertrangig.
Ja, definitiv. Ja. Und so wie ich dich kennengelernt habe, wirst du auch immer irgendwie bei Olympus bleiben.
Ja,
das ist einfach so eine gewachsene Freundschaft.
Ja.
Ihr gehört zusammen.
Ja, das habe ich auch schon von einer Seite gehört. Ja. Das kann ich persönlich ja nicht sagen. Also theoretisch könnte ich es auch sagen. Also ich habe oft halt, oder beziehungsweise zu oft, Kameras gewechselt, um dann hinterher zu festzustellen, nee, ich gehe wieder zu Olympus zurück.
Ich hole mir doch wieder eine.
Ja,
und das zieht sich. Wir kennen uns jetzt seit 10 Jahren, sowas.
Ja, so im Dreh rum. Ja.
Und das ist eigentlich so eine Konstante.
Ja.
Was ja okay ist. So, ne? Also völlig, völlig in Ordnung.
Weil ein anderer Fotofreund von mir, der hat auch mal gesagt, wo ich gesagt habe, ich bin halt ein schwieriger Typ, schlecht zufriedenzustellen mit der jeweiligen Kamera. Und der hat dann einfach nur gesagt, nö, du interessierst dich halt für die Technik als solche.
Genau.
Und guckst halt, ist was für mich, ist nicht für mich oder klingt es für mich allein interessant. Wobei ich dann sehr oft einfach auch auf Sachen fixiert war, die eigentlich gar nicht in mein Beuteschema reinpasste, also von dem, was ich fotografiere und wie ich fotografiere.
Ja.
Und das sind so Sachen einfach, die habe ich dann immer außen vor gelassen und habe gesagt, ja, ist mir egal, ich will diese haben, die ist halt toll, die ist gut. Und ich finde es einfach gut, mit dieser Kamera zu fotografieren. Ne? Und da gibt es natürlich noch, wie gesagt, natürlich noch andere Hersteller. Panasonic hat zum Beispiel auch noch ein Jahr früher, 2006, aufgehört.
Ach, guck.
Die haben, das war damals das Modell Panasonic Lumix DMC-L1, auch ein toller Name. Mhm. Das war im Prinzip diese auf 2006 der Presse vorgestellt haben. Und danach haben sie sich komplett in die spiegellose Systemkamera. Und die sind da auch heute noch sehr stark.
Absolut,
da. Panasonic. Gerade weil Panasonic auch es natürlich endlich geschafft hat, auch Vollformat spiegellose auf den Markt zu bringen. Und das wurde natürlich auch sehr gut aufgenommen von der Community. Das muss man einfach so sehen. Ne? Was wäre denn noch so drin? Ach ja, Leica. Also meine Informationen, also ihr könnt mich gerne berichtigen, könnt ihr da unten drunter in den Kommentar schreiben. Also meine Information ist, dass die letzte digitale Spielreflexkamera von Leica war die Leica S3. Die wurde offiziell 2018 angekündigt, kam aber dann erst 2020 auf den Markt. Also zwei Jahre vorher ankündigen ist schon...
Das kannst du dir auch nur als Leica erlauben.
Ja. Und viele haben dann auch drauf gewartet, gehofft, vielleicht kommt sie noch früher oder so. Und Leica ist halt Leica. Das kann man einfach ohne Kommentar da stehen lassen.
Ist so.
Und das, was ich aber noch hatte, war eben dieser Hersteller, der heute noch Spiegelreflexkameras herstellt. Und das ist Pentax. Mhm. Pentax hat eine sehr, sehr lange Geschichte im Bereich der Fotografie. Inwieweit kennst du dich damit aus?
Na, ich weiß, dass die seit ewigen Zeiten Spiegelreflexen bauen und das auf ganz, ganz hohem Niveau, dass die unwahrscheinlich robuste Kameras bauen und da lange Zeit auch Werbung mitgemacht haben. Ich habe verschiedene Kollegen erlebt, die mit K1 und K70 und ja, das waren eigentlich, glaube ich, so die beiden rumgelaufen sind und absolut zufrieden waren. Die Fotos, die aus den Maschinen rauskamen, ziemlich grenzgenial. Also gerade die K1 ist
ja
absolut
ja, ist, tolles, ist, tolles Gerät. Ist ja auch im Prinzip mehr oder weniger, sage ich jetzt mal so, das es ist das Vollformat-Flaggschiff.
Ja.
Ne? Und ja, und ich habe mir halt die K70 halt nochmal zugelegt. Weil,
du hattest die früher schon mal, ne?
Ja, ich hatte so das schon mal eine Zeit lang. Und irgendwie hat es mich gereizt, mal wieder im Bereich der Spiegelreflex mich so ein bisschen wieder reinzufuchsen. Und da ist sie mir einfach in den Kopf gekommen, weil ich das irgendwie positiv irgendwo gebookmarkt habe bei mir. Und ja, und so habe ich diese jetzt und fotografiere mit ihr und es macht tierisch Spaß. Mhm. Und ja, es ist ja einfach auch so, dass ich ja mit diesen Dingen, die wir heute erzählen, eigentlich auch ein bisschen so drauf aufmerksam machen möchte, dass man durchaus auch im Jahre 2026 eine Spiegelreflexkamera kaufen kann, nicht muss, klar. Ich mache daraus kein Gesetz, also muss jeder im Endeffekt selber für sich rausfinden. Ja. Aber es gibt super tolle Spiegelreflexkameras von den unterschiedlichen Herstellern, die heute wirklich für einen schmalen Euro über den Tisch gehen. Und die Objektive dafür, die jeweiligen, gibt es auch verhältnismäßig günstig. Und so kann man meiner Meinung nach einfach auch gut einsteigen in das Hobby Fotografie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und ja, ich denke einfach, es ist wichtig, dass wir so ein bisschen über den Tellerrand noch schauen und nicht immer nach dem neuesten Modell jagen, weil oft ist es doch so, wir lassen uns da von der PR, von den Herstellern ja da gerne beeinflussen. Das eine ist schneller, das andere ist langsamer. Ich kann statt 12 Bilder in der Sekunde, kann ich jetzt 16. Wow, merke ich das wirklich bei meiner Art der Fotografie?
Das ist der entscheidende Punkt, ja.
Ne? Also, und da denke ich immer, brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Hilft es mir weiter?
Ja.
Und deswegen habe ich auch ohne Probleme jetzt mit der Pentax K70 jetzt fotografieren können oder ja, sie einfach zu benutzen, weil sie genau auch für mich das macht, was ich möchte.
Ja.
Und dann habe ich da mir noch das 18 bis 135 mm Objektiv geholt. Das ist für mich einfach so das immer dabei Objektiv. Und es, wie gesagt, es macht wahnsinnig Spaß, damit zu fotografieren. Ja. Ne? Aber du hast ja komplett aufgehört mit Fotografie, also als Hobby. Es ist, sagen wir mal so, es ist nicht in Rente gegangen, sondern es macht eine größere Pause.
Es macht eine größere Pause. Es haben sich einfach Dinge getan in meinem Leben, wo ich dann gesagt habe, die sind erstmal wichtiger.
Mhm.
Und dann war die Fotografie einfach erstmal nicht mehr so das Primärthema. Ich habe die Kamera immer noch liegen, ich achte immer drauf.
Ich habe sie auch schon getestet.
Ja, du hast sie getestet. Ich gucke auch immer, dass der Akku nicht komplett oder dass die Akkus nicht komplett tiefgeladen werden. Also ich gucke schon immer so ein bisschen, dass das Gerät im Prinzip betriebsbereit bleibt. Aktuell habe ich, andersrum, ich nehme mir die Zeit nicht. Sagen wir es so.
Ja.
Ich hätte sie, ich würde sie finden, wenn ich andere Dinge hinten anstellen würde, aber die anderen Dinge sind mir halt erstmal wichtiger.
Ja, und
das deswegen ist es okay. Ich bin da auch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich packe nie wieder eine Kamera an. Das wird sicherlich wieder passieren und ich werde irgendwann ans Meer gehen und die Kamera mal mitnehmen.
Hast es hier auch natürlich sehr weit bis zum Meer, ne?
Ich habe es enorm weit, ja,
ja
das stimmt
ja, schon. Das also schon 20 Minuten?
20 Minuten Fußweg, das ist
schon lange. Oh, das ist schon eine Entfernung. Ja. Also da würde ich mir überlegen, ob ich da die Kamera noch mitschleppen würde.
Stimmt eigentlich, das ist anstrengend, richtig. Nee, also es wird irgendwann sicherlich wieder kommen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Also
ja?
Ich habe meinen Objektivpark radikal reduziert. Also ich hatte diese Phase auch, wo ich mit 10 Kilo, 15 Kilo Rucksack rumgerannt bin. Vom vom Makro über Ultraweitwinkel, über Fischei bis zur fetten Telelinse irgendwie alles im Rucksack mitgeschleppt, weil es könnte ja passieren.
Ja,
es ist nie passiert. So, das ist halt.
Das ist ja meiste Punkt. Zeit so.
Mittlerweile habe ich. Na, was habe ich denn noch? Ich habe das 50 mm 1,8, also diesen legendären Joghurtbecher. Mhm. Den finde ich großartig. Das ist für mich, mir macht das Ding richtig Spaß. Dann habe ich irgendwo das 1855, was dabei war, noch rumliegen. Ja. Und ich habe jetzt halt ein 24 bis 105 L. Und das ist schon ein ziemlich schickes Teil.
Das durchgehende Blende von F4.
Ja.
Also das hat was und kann was.
Definitiv, ja. Also das ist schon hübsch.
Und ja, und ich weiß, das ist ja auch so eine Sache, zwischenzeitlich auch bei mir war das einfach jetzt toll, dass ich sagen konnte, okay, die Pentax reizt mich, möchte ich haben, aber ich muss deswegen nicht zwangsweise meine Olympus verkaufen. Ja. Und das ist das im Prinzip das erste Mal in dieser Form bei mir, dass ich nicht die bestehende Kamera verkaufen musste, um eine neue, in Anführungsstrichen, andere Kamera mir zu holen. Und das
Zeitenwende im Hause, danke.
Oh ja, Wahnsinn. Ja, es rappelt hier am Karton.
Ja.
Und nee, aber es ist einfach so, dass ich das gut finde. Ich habe auch normalerweise, wenn ich das früher gehabt habe und habe dann gewechselt und habe vielleicht nicht sofort die Kamera verkauft, die ich damals dann noch hatte, aber die lag halt in der Schublade und das fand ich schwachsinnig und deswegen habe ich sie spätestens eine Woche später verkauft. Weil für mich war immer so diese Logik da, was willst du mit zwei Kameras?
Ja.
Wobei ich dann auch manchmal sehe, ich lache mich ja immer schlapp, wenn es dann heißt, das habe ich in meinem Fotorucksack. Weißt du, da, wenn so YouTuber dann so zeigen, was sie denn alles mittragen. Dann sind das 2 bis 3 Kamerabuddies, vollgepackt voller Objektive, wo ich dann sage, ist der Sherpa auch mit dabei zum Tragen? Weil, nein, ich brauche das nicht. Ich brauche eine Kamera und irgendwie so ein immer drauf Objektiv. Das ist mir wichtig, dass ich durchaus eben auch mal was aus der Entfernung, wenn ich nicht rankomme selber, dass ich das fotografieren kann. Was sehe ich? Der Schwan schwimmt auf den Seen und die kann ich halt ein bisschen näher ranholen durch das kleinere Tele halt, das ich dann habe. Und ja, sicher, es gibt da natürlich auch welche, die haben eine bessere Blende, aber die kosten dann auch wieder bessere Blende Geld.
Richtig.
Und das muss man einfach so sehen. Ja. Und ich bin mit der Art, wie ich fotografiere, auch dann eben sehr positiv eigentlich beeindruckt, was die Pentax leistet.
Ja.
Ne, also es gibt, glaube ich, bei YouTube ist das irgendein Video, da ging es, glaube ich, ich weiß es nicht, ob es um die K70 oder die K1 ging, aber das tut sich eigentlich nichts. Die haben während des Videos haben sie eine Pentax, die war eingegraben im Sand, die haben sie dann rausgegraben und dann hat einer mit einer Gießkanne die erstmal abgespritzt.
Ja.
Und dann haben sie so angemacht und alles läuft.
Fotografiert, ja. Damit machen die halt Werbung. Ne?
Ja, wobei Werbung, das ist das Problem, glaube ich, was ich sehe. Sie machen kaum Werbung. Pentax macht im Verhältnis zu den ganzen anderen Herstellern eigentlich keine Werbung.
Ja, aber diese wahnwitzige Abdichtung, die haben, die nehmen sie schon als Alleinstellungsmerkmal her und propagieren das auch sehr stark. Das ist natürlich sensationell.
Das ist absolut. Gerade für Leute, die Outdoor unterwegs sind, die können sich sicher sein.
Die Frage stellt sich, inwieweit das wirklich für den Durchschnittsfotografen notwendig ist. Also ich bin mit der 7D, die nun nicht explizit besonders wasserdicht und staubabgedichtet ist, ich bin mit dem Ding durch einen strömenden Regen gelatscht.
Ja.
Die war pitschepatsche nass von oben bis hinten und hat trotzdem noch funktioniert. Und man muss halt immer so ein bisschen überlegen. Klar, für den Hardcore-Fotografen, der wirklich irgendwo voll in der Pampa rumrennt, mag das ein Kaufargument sein.
Ja, ich muss ja natürlich auch gerade, wo du das so erwähnst, weißt du, ich muss ja selber sehen, wie ich rausgehe zum Fotografieren. Ja. Also wenn ich weiß, dass es in einer halben Stunde regnet, sage ich dir ganz klipp und klar, gehe ich auch schon nicht mehr raus. Also an den Ort, den ich mir vorher ausgesucht habe. Also mich betrifft jetzt diese Wahnsinnsabdichtung auch nicht. Eben. Es ist gut, sie zu haben, aber eigentlich brauche ich sie nicht.
Ja, so genau so würde ich das auch sehen. Es ist schick, wenn man weiß, es kann nichts passieren, so richtig ernsthaft. Aber bei mir hat sich da noch nie das Gefühl eingeschlichen, dass meine jetzt wahnsinnig empfindlich wäre. Und ich bin wirklich in der heißen Phase, wo ich fast jeden Tag fotografieren war, ich bin mit dem Ding nicht zimperlich gewesen, wirklich nicht.
Ja, und ich glaube, man darf
auch, die sieht auch mittlerweile ein bisschen runtergerockt aus, aber mein Gott.
Die hat ja auch vieles erlebt.
Ja, und sie funktioniert.
So, und das ist am Ende des Tages das, was zählt.
Und das ist eben der Punkt, klar, Pentax großartig, diese Abdichtung.
Ja, aber es ist wirklich dann auch nur für... sage ich jetzt mal so, eine geringe Anzahl an Fotografen, Fotografinnen, die das wirklich benötigen.
Ja. Also wenn du dich irgendwo in den Wasserfall reinstellen willst, dann mag das durchaus
ein Argument sein. Ja, oder du bist andauernd irgendwo in den Subtropen unterwegs und solche Spielereien. Da lasse ich mir das nämlich alles gefallen. Ist dann, dafür sind die absolut top geeignet. Ja. Aber für mich auch als Endverbraucher irgendwo, als Hobbyfotograf, nein, ich brauche es nicht wirklich. Ja. Aber was ich gerne an der K70 halt auch finde, ist, was ich gut finde, ist, ja, das Ding hat halt nicht nur ein festes Display, sondern das ist dreh- und schwenkbar.
Ja, und das ist dir ja wichtig, ne?
Ja, aber ich merke immer mehr, dass ich es immer weniger nutze eigentlich an der Spiegelreflex.
Ja.
Weil ich im Prinzip ja zu 90% und darüber hinaus eigentlich durch den optischen Sucher gucke. Ne?
Eine sogenannte Echtlichtmaschine.
Ja, ich sehe genau das, wie es jetzt auch in Realität ist. Habe meine Anzeige unten drunter, wo ich dann sagen kann, ja, jetzt geht's in die Unterbelichtung, jetzt geht's in die Überbelichtung, das kann ich korrigieren. Ich bin auch meiste Zeit im manuellen Modus unterwegs, weil ich fotografiere halt statische Bilder. Da läuft mir keine Ente weg oder keine süße Maus oder so, sondern das sind, wie ich schon letztens auch schon veröffentlicht habe, eben Blüten, die ich fotografiere und die ich versuche so gut wie möglich einzufangen. Ja. Und ja, alles, was im Prinzip statisch ist.
Ja, der Kolibri an der Orchideenblüte ist jetzt nicht dein Primärziel.
Nein.
Ne?
Absolut nicht,
Das also, ist das halt, ne?
Ja, aber im Endeffekt ist es dann auch wieder so, wo ich einfach eben, wie gesagt, merke, dieses Drehschwenkbare brauche ich was nicht. Klar.
Meine hat sowas noch nicht mal. Die hat ein völlig abgeranztes, uraltes Mini-Scheißdreck-Display, wo auch diese Live-View-Fotografie, die das Ding ja angeblich auch kann.
Doch, kann das.
Ja,
ich hab es ausprobiert.
Also man sagt, sie könnte es.
Sie könnte es. Es hören sagen.
Was auf dem Live-View-Monitor bei der 7D angezeigt wird, hat mit dem, was nachher auf dem Chip landet, mal gerade so gar nichts zu tun.
Ja,
das Ding habe ich in meiner Laufbahn mit dieser Kamera vielleicht 10-mal probehalber ausprobiert und habe jedes Mal beschlossen, den Mist tue ich mir nicht an.
Ja.
Und dann landest du irgendwann wieder beim normalen Sucher. Was dann noch dazu kommt, ich habe diese Kamera 2014 gekauft und dann habe ich, 2017, eine Brille gekriegt. Und dann fang mal an, dich umzugewöhnen, weil ich nämlich sonst vorher immer mit dem linken Auge durch den Sucher geguckt habe.
Ja.
So, und dann hältst die Kamera vors linke Auge und dann patsch ich ständig mit dem Daumen auf das rechte Brillenglas. Ich habe mich wirklich zwingen müssen, mich umzugewöhnen, die Kamera vors rechte Auge zu halten und dazu
gucken. Weil das ist wirklich eine Umgewöhnung.
Das hat ein Vierteljahr gebraucht, bis ich das
geschnallt so hast.
Reflexartig dann richtig gemacht habe. Aber das sind dann so Problemchen, über die du erstmal gar nicht nachdenkst.
Ah nein, weil das ist ja für dich am Anfang noch nicht das Problem. Du merkst es zwar, aber du siehst es nicht als Problem. Das wird aber, je länger du fotografierst, desto mehr merkst du. Ich sehe hinterher, das Brillenglas sieht aus, als wenn es jetzt
immer vermatscht.
Ja, und das ist natürlich auch nicht so das Gelbe vom Ei.
Ne.
Und ich sag ja, was ich einfach auch interessant insgesamt finde, ja, auch jetzt, das ist mal ganz was anderes noch, was mir so letztens so, ja, jetzt kommt gerade der Milchtransporter.
Ja.
Hallo. Was ich für mich mal überlegt hatte, ist aber wieder an die Seite geschoben habe, ist eine Kamera mir zuzulegen, die rein monochrom kann. Da gibt es ja, wie gesagt, es gibt von Leica, ich glaube die Q2 und Q3, die auch als monochromes Modell gibt.
Mhm.
Dann gibt es von Pentax, das ist die K3 Mark III monochrom. Da gibt es zwischenzeitlich von Ricoh die GR, ich glaube die GR4 ist es, die es auch als monochrom gibt. Und da habe ich immer überlegt, weil ich einfach jetzt schon seit längerer Zeit wirklich zu 90% schwarz-weiße Fotografie habe. Aber
war bei mir auch so.
Ja, und das ist aber bei mir im Prinzip zwischenzeitlich, habe ich mir gedacht, ja, das ist ja alles schön, aber du machst zwischendurch auch farbige Fotos. Willst du dann, also brauchst du hier wieder zwei Kameras.
Bräuchtest du dann, ja, richtig.
Und dann dadurch ist das Ganze irgendwie ein bisschen weggefallen. Leica sowieso, weil das ist preismäßig überhaupt nicht mein Beuteschema.
Nein.
Das ist, wer es sich leisten kann, ist gut. Habe ich auch gar kein Problem mit. Aber ich kann es mir halt nicht leisten.
Nein.
Ich würde gerne mal mit so einer Kamera fotografieren gehen.
Mal eine Woche rumlatschen.
Ja, damit, ja. Oder auch mal eine andere Leica, was weiß ich, eine normale Q2 oder eine normale Q3 mal, sag ich mal, 14 Tage mal testen für mich, um einfach dieses, dieses Leica-Feeling in Anführungsstrichen, was ja immer so manchmal wird es verschrien. Manche sagen, ja, das haben diese Kameras. Es wird vielleicht auch viel interpretiert auch nur.
Ich habe das nie verstanden. Also dieses Leica-Feeling oder diesen Leica-Hype, der hat sich mir nie erschlossen. Das sind sicherlich tolle Kameras, überhaupt keine Frage.
Und das ist gar kein Thema.
Die haben unfassbar gute Objektive, die du da vorstellen kannst. Müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber Leica ist in meiner Wahrnehmung ein riesen Philosophie-Thema.
Ja.
Das hat mit rationalen Begründungen nichts zu tun.
Nein.
Glaube ich. Also ich habe nie eine Leica in der Hand gehabt. Ich weiß es nicht.
Ja klar, das ist ja wie bei mir auch.
Ich habe halt lange mir auch so Videos angeguckt und dann denke ich mir immer, ja, klar, das sind Da hängt auch so ein bisschen die Tradition dahinter.
Ja.
Leica, die halt auch dieses 35mm Format im Prinzip auf die Welt gebracht haben. Alles gut und schön. Aber für eine Philosophie, einen hohen Euro, Tausender Euro Betrag auszugeben.
Ja.
Also da setzt mein Verständnis dann einfach auch ein bisschen aus.
Ja, sagen wir mal so, es wird natürlich eben auch dieser Name verkauft.
Natürlich.
Und der hängt einfach drin. Ich meine, die Leica haben ja mit Panasonic zum Beispiel eine Kooperation, die, glaube ich, auch selbst heute noch besteht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt, ob ich das jetzt noch zusammenkriege, es gibt jedenfalls eine Panasonic-Kamera, die Leica zu 100% adaptiert hat.
Och, guck.
Die haben vielleicht in der Software ein bisschen was anderes, aber rein technisch gesehen ist das Ding damals gleichmäßig gewesen. Es war kein Unterschied, null von der Technik her. Mhm. Aber du musstest für die Leica 300 Euro mehr ausgeben.
Ja.
Nur weil da eben der rote Punkt drauf war und eben es hieß, ich habe eine Leica.
Ja, also wie gesagt, ich will da überhaupt nicht dran rumdiskutieren, dass das tolle Kameras sind. Nee,
das ist, steht ohne Frage, muss man einfach so sagen. Da muss man ehrlich sein auch. Aber es ist eben eine, das wäre das Gleiche, als wenn wir über Hasselblad reden. Das ist also auch so eine Marke, wo du einfach weißt, die bauen geile Kameras, haben geile Objektive, aber die sind einfach nicht für, sag ich mal in Anführungsstrichen, für uns Normalsterbliche gebaut.
Richtig.
Ne? Wie gesagt, sie haben ihre Fangemeinde und es sind auch tolle Kameras und so weiter, aber sie sind einfach preislich nicht unser Beuteschema. Nee. Absolut nicht.
Muss auch gar nicht. Also wie gesagt, mir... Ich habe nicht den Eindruck, dass mir da was fehlt.
Ja, und wie gesagt, und dann war es jetzt, wie gesagt, diese Überlegung mit einer Kamera mit rein Schwarz-Weiß-Sensor, der wirklich etwas anders ist, als wenn ich in Schwarz-Weiß ein Foto konvertiere, per Lightroom oder wie auch immer. Es ist komplett was anderes.
Es ist halt bei so einem Monochrom-Sensor, der Dynamikumfang, mit Worten eigentlich nicht mehr zu beschreiben.
Nein.
Also ich habe Fotos gesehen aus dieser Leica Monochrom. Da packst du dir einfach nur einen Schädel. Das ist
eine andere Welt.
Endlevel Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja. Überhaupt keine Frage. Da hätte ich auch noch Bock drauf. Also meine, ich habe im Prinzip auch zum Schluss fast nur noch Schwarz-Weiß fotografiert und eben wenig farbig. Und also so eine Monochrom-Kamera mit einem wirklichen Schwarz-Weiß-Sensor. Fände ich cool. Würde ich.
Ja, ich sage ja, mich würde es absolut reizen, aber selbst, sagen wir mal so, die günstigste Version, glaube ich, ist die Ricoh GR4 Monochrom. Mhm. Oder Ricoh 3 Monochrom. Schlagt mich nicht deswegen. Aber die kostet, glaube ich, 1600 Euro.
Ja. Und damit bin ich schon wieder raus.
Ja, sagen wir mal so, ich könnte sie jetzt aus dem Stegreif auch nicht bezahlen.
Ja.
Da müsste ich also schon lange, lange, lange sparen. Und dann müsste ich auch die Olympus verkaufen.
Ja.
Und das
machst du bitte nicht.
Verstehe ich jetzt gar nicht, wie du das meinst. Das habe ich auch nicht vor. Und danach käme dann im Prinzip die Pentax, die liegt bei 2.100, 2.200 Euro. Und das heißt, es wird immer teurer hinterher. Ja. Je mehr du irgendwas, sagen wir mal so, in der Richtung Schwarz-Weiß-Sensor suchst.
Mhm. Und bei Leica bist du dann bei 8 oder
ja, so,
ne?
Also, ja, das dürfte so in die Richtung kommen.
In der Richtung, ja.
Und da denke ich einfach, nein. Wie gesagt, und ich müsste alles Mögliche, was ich an Equipment hätte, müsste ich verkaufen. Und dann muss ich noch erstmal lange sparen noch.
Ja.
Also erst sparen und dann das Equipment noch dazu rechnen. Und dann könnte ich mal eine Kamera kaufen und dann muss ich auch sehen, ich muss ja auch noch Minimum ein oder zwei Objektive dazu haben. Das heißt, das geht ja auch nochmal in die Kohle rein.
Natürlich.
Und dann ist es einfach so, dass ich zwar exorbitant viel Schwarz-Weiß mache, aber eben nicht nur.
Ja,
und da würde ich mich dann wieder angekotzt fühlen, wenn ich dann keine Kamera habe, wo ich eben farbig Fotos machen kann mit.
Ja.
Und so, also wenn jemand das mag und eigentlich wirklich nur Schwarz-Weiß mag, für den ist es garantiert eine Option.
Ja.
Sicher.
Wäre es für mich tatsächlich, glaube ich, schon. Würde ich sagen, wenn ich mit einer ernstzunehmenden Kamera losgehe, dann wird das in aller Regel Schwarz-Weiß.
Mhm.
Das bisschen, was dann farbig ist, das könnte ich auch mit dem Handy machen.
Ja, das ist, ich meine, da sind wir ja im Prinzip auch einer Meinung, Schwarz-Weiß ist einfach so eine Sache. Ich habe das einfach in den letzten Wochen, Monaten gemerkt. Es machte mir immer mehr Spaß. Mhm. Und du kannst so viele Sachen in Schwarz-Weiß eben auch fotografieren. Oder nicht fotografieren, sondern umwandeln, muss man es ja sagen. Also, und da kann man ja auch schon loslegen, was weiß ich, mit welchem Preset man arbeitet oder ob man eins hat oder sich selber sogar eins erstellt hat.
Mhm.
Das heißt, möchte ich jetzt so ein Ding haben, was extremst scharfe Kanten macht, extremste Kontraste machen, dass es so langsam Richtung HDR geht.
Ja.
Oder will ich das Ganze ein bisschen weichgespült haben? Das kann ich ja alles einrichten.
Richtig.
Und so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bringt eine reine Schwarz-Weiß-Kamera, ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich nie eine gehabt habe.
Es ist halt auch so, ich habe gemerkt, je länger ich Schwarz-Weiß-Fotos gemacht habe, und ich habe mir am Ende meine Kamera dann wirklich auch so eingestellt, dass sie mir im Display auch immer schon nur Schwarz-Weiß in der Fotorückschau angezeigt hat. Ist natürlich, wenn du RAW fotografierst, dann kommt auf dem Rechner doch wieder das Farbige an. Aber so für die Vorschau war das gar nicht schlecht. Ich habe gemerkt, man guckt auch anders. Man findet auch, wenn man schwarz-weiß fotografieren möchte, andere Motive, als wenn man farbig fotografieren will. Also auch das ist durchaus eine Entwicklung, die ich gemerkt habe. Und einfach manche Motive, die in Farbe vielleicht gewirkt hätten, ich gar nicht erst fotografiert habe, weil ich wusste, in Schwarz-Weiß wird das Mist.
Ja, ich meine, das habe ich ja auch zum Beispiel gemerkt, ganz schnell, wenn du eine rote Blüte hast und willst sie in Schwarz-Weiß dann haben.
Wird schwierig, ja.
Es wird exorbitant schwierig, weil eigentlich hast du nur so eine graue Matsche da.
Ja.
Und ich finde ja das zum Beispiel gerade nochmal auf das Thema Blüten und Blumen, das finde ich ja das Interessante, wenn man die dann in Schwarz-Weiß umwandelt und dann auch irgendwo vielleicht veröffentlicht, sind viele, die dann sagen, wow, sieht das toll aus.
Ja, also ich finde deine schwarz-weißen Blüten, die du in der letzten Zeit fotografiert hast, die sind sensationell. Das ist richtig cooles Zeug.
Danke. Ja. Bitte. Ja. Aber der Punkt der Sondersache ist der einfach, wir haben doch heute, ist es so, dass wir, sagen wir es mal so, wenn ich jetzt eine Blume fotografiere und zeige es einer Frau, Freunde, Bekannte oder komplett auf, was weiß ich, irgendwo Social Media. Und dann heißt es, oh, ist das schön oder ist die toll getroffen? Ist die Frage, liegt es an der Blüte oder habt ihr nur die Farbe gesehen? Das heißt also, ich mag Thema, sage ich jetzt mal, Orange. So, und wenn mir einer dann jetzt eine orangene Blüte zeigt, dann finde ich...
schön.
Ja, genau, dann sage ich erstmal, die sieht toll aus. Und dann ist sie wirklich die zweite Frage, was findest du toll an der Blüte? Findest du wirklich die Blüte als solche, ihre Konstruktion, ihre feinen Linien und so weiter cool oder eigentlich nur die Farbe, in der sie blüht? Und das wird bei Schwarz-Weiß eben komplett rausgefiltert. Du hast nicht mehr diesen Farbaspekt in deinen Augen oder in deinem Gehirn, sondern du siehst eine Blüte in der eigentlichen Schönheit. Sag ich jetzt mal so.
In der Struktur. Nee, nicht in der eigentlichen Schönheit, sondern in der Struktur.
Ja, oder
natürlich spielt die Farbe da auch mit eine Rolle.
Ja.
Ne? Klar.
Logisch.
Aber man kann es halt reduzieren und es bleibt immer noch was Spannendes über.
Ja, es ist einfach so, dass das ist, ich sag ja, die Schwarz-Weiß ist jetzt eine Sache, die mich schon wirklich verfolgt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch noch einige Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, zukunftsmäßig, die auch in Schwarz-Weiß gemacht werden. Und es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja,
ne? Ja, ich glaube, dann hätten wir es heute auch schon wieder. Wie lange haben wir schon wieder?
Ich guck mal dreiviertel über eine Dreiviertelstunde.
Ja, dann das ist für Holgers Podcast ist das schon sehr, sehr
lange. Ist das schon sehr lange, ja, das stimmt.
Ich denke mir, wie gesagt, man muss es auch nicht künstlich in die Länge ziehen.
Nö.
Wir machen hier einfach mal einen Cut. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Dimo.
Ich habe zu danken.
Dass ich hier auch die Möglichkeit hatte, auch überhaupt hier zu sein.
Naja, das ist mir ja jedes Mal eine Freude, wenn du da bist.
Das ist immer das Schöne an der Sache. Wir sind halt in der Richtung ziemlich Best Friends.
Könnte man so sagen.
Ja, muss man so sagen. Also Freunde, ich wünsche euch allen da draußen immer gut Licht. Habt Spaß am Fotografieren. Geht raus, macht was, tut was. Und bis zum nächsten Mal.
Bis denn dann.
Tschüss.